Da wollte ich recht herzlich auch von meiner Seite begrüßen. Mein Name ist Klaus Enz. Ich habe diesmal auch meine Frau und zwei meiner drei Kinder mitgebracht. Ein Stück von meinem großen Glück hier mit reingebracht. Und ich fand es auch toll, wir wieder hier aufgenommen worden sind. Ich wurde eingeladen und ich bin froh, euch heute mit dem Wort Gottes dienen zu dürfen. Ich möchte aber vorher den Günther, wo ist er? Den Günther nochmal einen herzlichen Glückwunsch weitergeben, genauso auch wie an den Peter, einen herzlichen Glückwunsch. Ich mache das nicht ganz uneigennützig. Ja? Ich werde heute wieder über den Weg zum Glück nachdenken. Unser Gott ist ein guter Gott, der Gedanken des Friedens mit uns hat. Er will dein und mein Wohlergehen. Er möchte, dass es uns gut geht. Das ist sein Ansinnen. Er ist Liebe. Er will das Beste für dich und für mich. Und somit hat er ein Stück weit ein Streben nach Glück, nach dem Wohlergehen in ein jedes Herz, in einen jeden Menschen hineingelegt. Jeder Mensch strebt nach Glück. Am liebsten nach einem Glück, was langwierig ist, was nicht aufhört. Ein Glück, das tiefergehend ist. Ich möchte heute über Psalm 2 predigen. Denkt er, ja, hat er sich vertan? Im Psalm 1 geht es ja um den Glück. Was hat das mit dem Psalm 2 zu tun? Der Psalm 2 ist sehr eng verbunden mit dem ersten Psalm. Sie bilden als Gesamtheit die Einleitung für das komplette Psalmbuch. Wenn man die beiden Psalme gut verstanden hat, dann fällt es einem auch viel einfacher, die restlichen Psalme systematisch zu verstehen, die Themen der Psalmen auch besser zu verstehen. Der Psalm 1 fängt ja an mit wohl dem. Ja, glückselig ist derjenige. Und der Psalm 2 hört auf mit dem Glück, mit dem Wohlergehen. Ich will euch mal einen Tipp geben, ich werde es heute nicht ganz ergründen, dass ihr die beiden Kapitel mal als eines betrachtet. Dass ihr die Trennung mal bewusst weglässt, dass er jetzt ein nächster Psalm ist, sondern das mal als eins seht. Ich habe gesagt, das Streben hat Gott in jeden Menschen eingelegt, nach dem Glück. Leider ist dieses Streben von Geburt an, zielt es in die falsche Richtung. Man denkt, man erhält Glück daraus, dass man Konventionen, dass man Regeln und Gebote und Gesetze, von denen muss man sich befreien, dann wird man frei, dann erlebt man eine Freiheit und dann ist man glücklich. Das denkt der Mensch, der ohne Gott lebt. Und so ist auch der erste Punkt, Unglück durch Rebellion gegen Gott. Unglück durch Rebellion gegen Gott. Lasst uns die ersten 9 Verse lesen aus dem Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden mit seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Ich war circa vor einem Jahr hier und durfte dort über den Psalm 1 predigen. Im Psalm 1 wird der Weg des Glücks so dargestellt, dass wenn wir uns absondern von der Denkweise und von den Handlungen der gottlosen Welt und uns vertiefen in das Nachsinnen über Gottes Gedanken, wenn wir das leidenschaftlich und regelmäßig tun, dann finden wir das Glück. Dann werden wir sein wie dieser Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der grünt, der Früchte bringt, der beständig ist, dem es einfach gut geht. Dann haben wir ein glückliches Leben. Das war die Anweisung an die Menschen. Und jetzt kommt die Menschheit und antwortet. Sie schiebt es auf Seite und rebelliert. Das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen, Gott. Das ist nicht das, wie wir uns das gedacht haben. Nein, wir sind mit diesem Weg nicht einverstanden. Wir wollen diesen Weg nicht gehen und wir wollen dich als der, der aufzeigt, wie der Weg zum Glück ist, nicht über unser Leben akzeptieren. Wir wollen unsere eigenen Herren sein. Sie toben. Was ist hier mit toben gemeint? Es ist das einzige Mal, dass es im Hebräischen, im Alten Testament überhaupt hier erwähnt wird in der Bibel. Es ist eine Sprache aus dem Wetter und aus dem Meer. Ja, ein Aufbrausen der Völker. Unglaublicher Windsturm. Die Wellen gehen nur so hin und her. Die Menschenmenge ist aufgebracht, ist wütend, ist zornig und geht vor gegen den Herrn der Herren und den König der Könige. Und der Psalmschreiber ist verwundert. Er ist der, der den Weg Gottes aus Psalm 1 gewählt hat und der sich Gott genaht hat. Und deswegen kann er diese Menschenmenge nicht nachvollziehen und fragt sich, warum tun sie das? Wieso sind sie so aufgebracht? Wieso sind sie so wütend? Für ihn ist es ein Schauspiel, eine Dummheit. Wissen Sie nicht, dass Sie Geschöpfe sind? Dass Sie gegen den Schöpfer nichts ausrichten können? Wieso gehen Sie gegen Gott, gegen sein Volk, gegen seinen Gesalbten, den Messias vor? Wieso tun Sie es? Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist unvernünftig, es ist unbegründet, es ist nichtig, es ist böse, was jeder Logik und Moral widerspricht. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Was könnten die Gründe sein? Ein Grund ist sicherlich, dass sie Heiden sind. Ja, die erste Gruppe der Menschen, die hier genannt wird, es sind gottlose Menschen, die Gott nicht kennen, die von Gott noch nicht gehört haben. Sie kennen den Gott, den wir aus dem Wort Gottes, aus den Predigten her kennen. Sie kennen ihn aus der Natur, aus der Schöpfung. Sie kennen ihn aus der Vorsehung, wie Gott ihr Leben geführt hat und geleitet hat. Sie kennen ihn aus dem bösen Gewissen. Vielen Dank, lieber Bruder. Aber sie kennen ihn nicht als den Liebenden, als den Gütigen, als den barmherzigen Gott, wie er heute von den Brüdern hier vorgestellt wurde. Sie kennen Gott nicht wirklich. Und sie sehen seine Gebote, das Gewissen, was sie immer wieder anklagt, sie sehen als Ketten und wollen sie loswerden. Aber im Vers 1 ist nicht nur von den Heiden und von den Gottlosen die Rede. Danach ist die Rede von den Völkern, von den Nationen. Und Israel ist hier mit inbegriffen. Auch die religiöse Welt steht auf, um gegen Gott und seinen Messias, gegen seinen Gesalbten, griechisch Christus, vorzugehen. Sie stehen auf und verbünden sich gegen Gott. Das ist schon schwieriger nachzuvollziehen. Die, die von Gott gehört haben, die, die eine christliche, eine göttliche Erziehung erlebt haben, sie machen sich auch mit auf, um gegen Gott zu rebellieren. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon eine Szene im Ohr. Kreuzige ihn, aus Johannes 19. Obwohl er schuldlos war, wollten sie seinen Tod haben. Sie wollten ihn einen Tod sterben lassen, was der schlimmste Verbrecher nur erhalten konnte. Den schlimmsten Tod wollten sie für einen schuldlosen Menschen haben. Für einen Menschen, der sich erwiesen hat durch sein Leben, durch sein Wirken, durch seine Worte, als der Sohn Gottes, als der Christus, als der Gesalbte und wie im Psalm 2 beschrieben, sie wollen seinen Tod. Sie kommen zusammen, die Heiden und die Völker, die Könige, die Fürsten und die Richter, um gegen den Gesalbten aufzuziehen. Und voll aufbrausend, wütend schreien sie: Kreuzigt ihn. Und was ist die einzige Schuld, die sie ihm vorwerfen konnten? Er hat sich zum Sohn Gottes erhoben. Er sagt, er ist der Sohn Gottes. Das ist seine Schuld. Pontius Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er dachte, vielleicht reicht es, wenn er nur bestraft wird, wenn man nur über ihn spottet. Nein, er muss gekreuzigt werden. Das ganze Volk braust auf und sagt, nein, wir wollen seinen Tod. Jetzt denkt ihr, vielleicht hole ich ein bisschen weit aus mit dieser Auslegung. Diese Auslegung ist biblisch. In Apostelgeschichte 4, Verse 25 bis 28, wird Psalm 2, Verse 1 und 2 zitiert. Da ist eine Gemeinde, die betet vor Gott inbrünstig und nimmt diese Verse mit hinein ins Gebet und legt sie aus in Vers 27 und 28. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Hier ist eine Teilerfüllung dieses prophetischen Wortes aus Psalm 2. Aber nur eine Teilerfüllung. Es geht weiter. Jesus ist demütig als Diener auf diese Erde gekommen, um Gehorsam zu leisten für seinen Vater und am Kreuz auf Golgatha für uns als Knecht zu sterben. Aber Jesus Christus wird wiederkommen als dieser König, als dieser Kriegsherr, wie er hier im Psalm 2 beschrieben ist. Und wird gegen diese Völker aufziehen. Wir finden diese letzte Erfüllung dieses Bibelwortes in Offenbarung 16, 16, Offenbarung 19, 19 und Offenbarung 17, 14. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt und mit dem, der auf dem Pferd saß, Christus, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die berufenen Auserwählten und Gläubigen. Jesus wird keine Schwierigkeit haben, über sie zu siegen. Es ist ein leichtes. Wie kann sich ein Geschöpf denken, dass er gegen den Schöpfer aufziehen kann in den Krieg und wirklich glauben, dass er gewinnen könnte? Wie weit sind wir entfernt von Gott? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diese sind so stark in ihrer Aufruhr, so stark in ihrem Ärger, dass sie Pläne schmieden, um Gott und seinen Sohn anzugreifen. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Oder in die nahe Vergangenheit. Die Kommunisten stehen auf, rebellieren gegen Gott. In der Vorbereitung habe ich so ein bisschen gegoogelt, habe ich ein ganz gotteslästerliches Bild gesehen von den Kommunisten damals. Ihr Fünfjahresplan, den sie für ihre Wirtschaft sich ausgedacht haben, ein römisches V, ja, oder ein deutsches V, was dann den Gott der Christen, den Gott der Juden und den Gott der Moslems erschlägt. Ihr Fünfjahresplan erschlägt Gott. Die ganzen Atheisten, sei es die Nationalsozialisten, sei es Freud, sei es Stalin, so viele wollten, das Römische Reich, so viele wollten Gott, Gottes Wort, Jesus Christus aus unseren Köpfen streichen. Sie wollten die Bibel zerstören. Sie wollten Gott töten. Sie wollten ihn deklarieren als Hirngespinst, als nicht da, als ausgedacht, als Fantasie und es ist ihnen nicht gelungen. Ich möchte ein kurzes Zitat von dem Professor Bettex lesen, was über die Bibel handelt. Die Bibel, wirklich kein gewöhnliches Buch. Gehasst und verfolgt wie kein anderes und doch unzerstörbar. Verachtet und verehrt, verspottet und hoch angesehen. Tot gesprochen und doch lebendig. Mächtige Kaiser und Könige und Priester haben keine Mühen gescheut, um es zu vertilgen. Weise und Gelehrte haben es im Schweiße ihres Angesichts gründlich zu widerlegen versucht. Und nun, da die Wissenschaft damit aufgeräumt und die Kritik unheimlich groß ist, verbreitet sie mit erstaunlicher Geschwindigkeit in hunderten Sprachen, in vielen Millionen von Exemplaren über die ganze Welt, wird von einem Pol zum anderen gepredigt und gelesen. In ihrer durch Gottes Geist gewirkten Kraft und im Glauben daran lassen sich Menschen im Gefängnis stecken, lebendig verbrennen und zu Tode martern. Nun, ihr Gelehrten und Kritiker alle, schreibt doch einmal so ein Buch, so wollen wir an euch glauben. Gibt es heute noch einen Angriff auf den Christentum? Heute in dem christlichen Abendland, wo wir leben? Heute in dieser toleranten Gesellschaft, in der wir leben? Wenn wir aufstehen und sagen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater, zum Himmel, in dem Paradies ist, wenn wir sagen, was Gott denkt und Gottes Wort denkt über Homosexualität, über Erziehung und über Abtreibung, dann sind wir die Intoleranten und dann werden diese toleranten Menschen sehr intolerant uns gegenüber. Der Pfarrer Latzel, vielleicht mal davon gehört, er hat jetzt momentan auch Schwierigkeiten, dass er sich zu offen biblisch geäußert hat. Wir leben in einer Zeit der neuen Atheisten, wo Richard Dawkins und seine Kameraden versuchen, nochmal diese These zu bestätigen, dass Gott tot ist, dass Gott ein Hirngespinst ist. Die Postmoderne, in der wir leben, stellt alles in Frage und lässt die absoluten Wahrheiten nicht gelten. Lässt jeden sein eigenes Denken und will das der anderen nicht übernehmen. Die Islamisierung nimmt zu, die Bibelkritik wird als Wissenschaft verstanden. Über Rebellion gegen den wahren Gott sehen wir häufig. Müssen nur die Augen dazu aufmachen. Sei es in den Filmen, sei es in den Serien, sei es in den Kinos, sei es in humorvollen Veranstaltungen, überall gegen Gottes Gedanken, manchmal ganz offen gegen Gott und gegen seinen Sohn wird gespottet, dort wird er verlacht. Aber ich habe mir weiter nachgedacht, die meisten, die hier sitzen, sind bibelgläubige Christen. Gibt es bei uns eine Rebellion gegen Gott? Ja, ich habe am Anfang die These aufgestellt, dass die gegen Gott rebellieren, dass sie auf dem Weg des Unglücks sind, dass sie den falschen Weg gewählt haben, dass sie eigentlich verirrt sind in ihrer Denkweise, dass das nicht der Weg zum Glück ist. Habt ihr mal einen gesehen, der jähzornig ist, der aufgebraust ist, dass er glücklich ist? Ist das ein Zustand des Glückes? Ja? Einer, der vorgeht und sich verausgabt gegen eine Person, gegen Gott, der unschuldig ist, ist man dadurch glücklich? Ist das der Weg zum bleibenden Glück, zur Freude, zum Wohlergehen? Ich denke nicht. Aber wie sieht es bei uns aus? Ich habe festgestellt, selbst wenn ich mich als bibeltreu betrachte, bin ich persönlich wohl einer der größten Bibelkritiker überhaupt. Ich höre Worte Gottes, ich lese Worte Gottes und viele davon lasse ich außer Acht. Ich lasse sie nicht gelten. Ich sage, das ist nicht für mich. Oder das ist nicht so wichtig. Oder das ist jetzt nicht dran. Andere Worte, die mir gefallen, oh, das ist toll. Oder andere Worte, die ich höre, ah, das ist für den Bruder. Oder ah, das ist für die Schwester. Das sollte sie mal lesen. Das sollte sie mal hören. Ja? Aber selber persönlich, ich weiß nicht, wie es mit dir steht, überprüf dich mal, gesehen, dass ich ein ganz großer Bibelkritiker bin. Dass ich gar nicht versuche, das, was von dem Wort Gottes kommt, dass ich das mit einem offenen Herzen, wo man Kritikfähigkeit für braucht, aufzunehmen und zu sagen, okay Gott, du hast recht, hier muss Änderung passieren. Hier habe ich wirklich gegen dich rebelliert. Das ist nicht in Ordnung. wie ich dein Wort Gottes zweiteile und nur mir das herauspicke, was mir gefällt. Oder wir kriegen einen Auftrag von Gott und rebellieren. Gott, mir passt das nicht, was du von mir haben möchtest. Ich will das nicht. Das ist mir unangenehm. Ich glaube, das kennt jeder Christ. Man ist im Bus, man ist im Zug, man ist irgendwo am Einkaufen oder man ist in der Klasse, man ist im Gespräch mit einem Arbeitskollegen und Gott spricht zu einem, hör mal, das ist doch die Gelegenheit, jetzt auf das Thema Gott zu kommen. Das ist doch die Gelegenheit, jetzt über Jesus zu reden. Du denkst, ich will es mir mit der Person nicht verscherzen. Ja, was wird er danach von mir denken? Wird er das dem Chef weiter sagen? Werde ich dadurch irgendwelche Nachteile haben? Werde ich mein Gesicht verlieren? Oder man rebelliert, weil Gott auf einmal, der Gott, der es so gut mit uns meint, der barmherzig ist, der nur das Gute für uns möchte, er führt uns in Situationen hinein, die gar nicht so toll sind. Führt uns in eine schlimme Krankheit hinein. Liebe Menschen sterben, man kommt in die Arbeitslosigkeit. Es passieren Dinge, die nicht angenehm sind. Was dann? Nimmst du das an? Bist du dann der Superchrist und sagst, Gott, ich habe das Gute aus deiner Hand genommen, ich werde die Schwierigkeit auch aus deiner Hand nehmen. Ich erachte es als Glaubensprobe und werde mit deiner Hilfe dort wieder siegreich hervorgehen. Ich muss leider sagen aus meinem Leben, dass es nicht immer so ist. Dass man manchmal auch irgendwo mit Gott hadert. Man sagt es nicht offen, Gott, ich finde das nicht in Ordnung von dir, ich werde jetzt einen anderen Weg gehen. Nein, man macht es irgendwo verdeckt. Auf einmal, Gott, ich lasse heute mal die Bibellese aus. Ich lasse heute mal das Gebet aus. Oder in meiner Situation, ich kann nicht so recht zum Gottesdienst gehen. Das funktioniert nicht. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mädchen, was sich vor kurzem bekehrt hat und sofort den Entschluss gefasst hat, ich will mich taufen lassen. Ja, und sie kam auf mich zu. Sie ist in Freundschaft mit einem jungen Mann und sagte, ist das in Ordnung, seine Mutter ist gestorben, dass ich ihn beistehe. Er wohnt was weiter weg, dass ich dorthin fahre und einige Tage bei ihm verbringe. Ich sage, das ist schwierig. Ja, ihr seid noch nicht verheiratet, der Teufel schläft nicht, die Versuchung wird groß sein. Und dann eröffnet sie mir einen anderen Punkt und sagt, weißt du was, Klaus, jetzt gerade in dieser Lage, wo es ihm so schwer geht, ich sehe es nicht mehr, ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob er überhaupt ein Christ ist. Ich sage, oh, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist ja ganz schlimm. Da hast du schon zwei gute Gründe, es nicht zu tun. Das ist ja gar nicht, hört sich ja gar nicht gut an. Ja, Klaus, ich verstehe es nicht. Er wollte sich auch aufmachen und er wollte sich auch taufen lassen. Und jetzt, ja, jetzt ist er in diese notvolle Situation geraten. Anstelle, dass man in dieser Not sich in Gott wirkt, sagt man, nein Gott, das kann ich nicht nachvollziehen. Also gerade ist mir nicht nach Beten. Gerade ist mir nicht danach einen Schritt dir näher zuzukommen. Ich muss erstmal mit meinem Leid klarkommen. Ja? Eine Rebellion gegen Gott. Wie konnte Gott das zulassen? Wieso geht es mir so schlecht? Hör mal, Taufe näher zu Gott, das passt mir gerade nicht. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben auch schon hattest als Christ, dass du sagtest, nicht jetzt Gott, ja? Nicht jetzt. Eine Rebellion. Da gibt es noch eine andere Rebellion bei uns Christen. Es gibt einen ganz fiesen Witz über Baptisten. Was passiert, wenn eine Baptistengemeinde zwei Älteste hat, zwei Gemeindeleiter hat? Gemeindegründung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Das ist nicht schön, das ist nicht richtig, das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Gott will ein Team von Leitern haben, die dann die Gemeinde gut leitet und nicht, dass die gerade in der Leitung sich zerstreiten und dann die Gemeinde auch noch in Aufruhr bringen und sie dann auseinanderbringen. Aber oft ist unsere Rebellion gegen Gott Einmal, wir begründen es häufig, ja, der böse Jugendleiter, der böse Chorleiter, der böse Gemeindeleiter. Ne? Was hat der nur gesagt? Der hat mir nicht die Hand gegeben, hat mich nicht gegrüßt und damals, wie hat er mich so behandelt? Das geht doch gar nicht. Ja, und man rebelliert. Ich bin gegen dich, ich bin gegen Gott, weil die Christen so böse sind und so schlecht sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was ist die Antwort der hauptsächlich Gottlosen und der religiösen Welt? Wir finden sie in Vers 3. Schauen wir nochmal zusammen in die Bibel. Psalm 2, Vers 3. Der Grund ihres Aufbegehrens, der Grund ihrer Rebellion, der Grund, warum sie sich zusammentun und Pläne schmieden, um gegen Gott und gegen Christus vorzugehen. Lasst uns ihre Bande, also ihre von Gott und von Christus, zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Ihnen ist das Joch Christi zu schwer. Das Wort Gottes sind Fesseln für sie. Die Herrschaft Gottes ist ihnen zuwider. Ich saß eines Tages im Büro und hörte im Radio, ich habe so einen Tick, ich weiß nicht, die meisten hören irgendwo Musik und hören drüber hinweg. Ja, aber ich habe so einen Tick, dass ich mich auf die Worte konzentriere. Ich kann das nicht anders. Ja, wenn ich irgendein Lied höre, dann höre ich mir an, worum geht es denn da? Und dort hieß es, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Also den Menschen ist es ein Fesseln, den Menschen ist es zu schwer, sie können es nicht ertragen, sie können es nicht schaffen, sie wollen es am liebsten von sich werfen. Sie wollen nichts mit Gott und Gott zu tun haben, weil der Weg dorthin so schwierig ist. Ich habe einmal ein Zeugnis von einem Intellektuellen gelesen. Er hat das erste Mal die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, gelesen und fand das so toll, hat er gesagt, so müsste eigentlich die ganze Welt geregelt werden. Da gäbe es keine Kriege, das wäre doch wunderbar. Für ein Zusammenleben der Menschen, wenn wir uns an die Bergpredigt halten, toll, top. Und er hat sich fest vorgenommen, ab jetzt werde ich so leben. Was meint ihr, hat er es geschafft? Nein, er hat es nicht geschafft. Es war zu schwer. Spurgeon sagt auch einmal, für den Nacken der Unbekehrten ist Christi Joch unerträglich. Es ist nicht zu schaffen. Ab Vers 4, wir hörten jetzt von den Plänen, was die Gottlosen und die Völker vorhaben und die Könige und die Fürsten. Und ab Vers 4 lesen wir, was für ein Unglück sie dann ereilt. Wie reagiert Gott auf das Vorhaben der Heiden, der Völker und der Könige und der Richter? Als erstes lesen wir, Gott thront als König, der Herr. Ob du an ihn glaubst oder nicht, Gott ist nicht abhängig von deinem Glauben. Gott existiert nicht dadurch, weil du an ihn glaubst oder weil Menschen an ihn glauben. Gott thront im Himmel, ob du an ihn glaubst oder nicht. Er ist der Herr der Herren, der über allem Erhaben auf seinem Thron sitzt. Es gab und gibt keinen, der über ihn steht. Es gab keinen vor ihm. Es gibt keinen neben ihm, nach ihm wird es keinen geben. Und er ist niemandem jemals irgendetwas schuldig geworden. Das, was er tut, tut er, weil er es will und keiner kann etwas dagegen unternehmen. Unsere Frage, warum lässt Gott das zu? Oder diese Aussage, er müsste doch jetzt etwas tun, er sollte doch jetzt eingreifen. Wie meint ihr, wie sich das bei diesem Gott, der hoch erhaben ist, wie sich diese Fragen bei ihm anhören. Was denkt ihr, wenn wir solche Fragen ihm stellen? Sind nicht allein schon in diesen Fragen ein Stück weit Rebellion gegen Gott? Dass wir sagen, Gott, so wie du das machst, damit bin ich nicht einverstanden. Also so ein Gott, so einen Regenten, nee, das ist nicht in Ordnung. Da muss er aber was ändern. Machen wir Gott Vorschriften? Sagen wir dem, der im Himmel thront, was er zu tun und zu lassen hat? Wer bin ich, Mensch? Und genauso reagiert Gott. Es ist lachhaft und es ist lächerlich, was sie vorhaben. Sie haben weder die Kraft noch die Möglichkeiten, gegen Gott und seinen Messias etwas auszurichten. Selbst wenn ihnen der Teufel mit seiner ganzen Macht zur Seite steht, niemand ist größer, niemand ist stärker, nicht einer ist erfahrener, niemand ist schlauer als der, der im Himmel thront. Gott lacht und spottet über sie. In Lukas 14, 31 bis 32 sehen wir ein bisschen diese Dummheit. Ja, warum Gott über sie spottet. Wenn ein König gegen einen ausziehen will, um Krieg zu führen, und sieht, dass der andere König eine größere Heeresmacht hat als er, was macht er dann? Geht er in den sicheren Tod und sagt, komm, was wolle, ich gehe trotzdem in den Krieg? Nein, ein kluger König würde so etwas nicht machen. Er würde um Friedensbedingungen aushandeln, weil er sieht, er ist schwächer. Aber die schwache Menschheit will sich gegen den erhabenen Gott aufrichten. Das ist dumm. Zur Kriegskunst, ja, also die Völker und Nationen wollen Krieg führen gegen Gott, gehört zum Beispiel die Belagerung. Also die Könige der Welt ziehen aus, um gegen Gott Krieg zu führen. Wie lange können sie jemanden belagern, der ewig warten kann? Oder mit welcher Waffe wollen sie einen Unsterblichen zur Strecke bringen? Was kann die weltliche Militärstärke gegen Gottes Allmacht ausrichten? Gott sitzt am längeren Hebel und hat den längeren Atem. Wisst ihr, wir haben es mit einem guten Gott zu tun, der demütig ist mit den Demütigen. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der es nicht erträgt, wenn er verspottet wird. Er spottet über die Spötter. Sprüche 3, Vers 34. Bei Jesu Kreuzigung spotteten das Volk, die Obersten, die Kriegsknechte und sogar die Übeltäter über Jesus Christus. Die Menschen spotteten über die Auferstehung der Toten, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Ich denke, das gehört irgendwann zur Erfahrung eines Christen mit dazu, dass du mal Spott erlebst. Dass du dich einmal drunter stellst und sagst, Gott, ich tue jetzt deinen Willen und wenn du es tust, dann bist du dir schon fast sicher und häufig ist es dann auch so, dann wirst du ausgelacht. Dann wirst du irgendwo als Hinterwäldler abgestempelt, als dumm abgestempelt, als naiv. Gott lässt sich nicht spotten. Wie oft wird Gottes Name missbraucht? Ich habe manchmal Angst, vielleicht bin ich da auch zu sensibel, beurteilt es selber, dass wir mit unserem christlichen Humor zu weit gehen. Ja, das ist ja manchmal so Dinge, mit denen man sich tagtäglich beschäftigt. Ja. Die guten Christen lesen ja regelmäßig in der Bibel, kommen regelmäßig zur Kirche und hören Gottes Botschaft. Wie schnell sind wir versucht, dann mit dieser Botschaft oder aus dieser Botschaft heraus Witze zu machen? Das sollten wir aufpassen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Über Gott macht man sich nicht ungestraft lustig. Kommen wir zu den Versen 7 bis 9. Gott ist gut. Bevor er seinen Zorn ausführt, will er uns noch seinen Ratschluss mitteilen. Am Anfang lesen wir von den Gottlosen, die Pläne schmieden. Und jetzt sagt Gott uns seinen Plan. Er sagt es uns, bevor er ihn ausführt. Die Nationen und Völker haben sich heimlich zusammengetan. Ja, wir sehen es in der Geschichte von Jesus, wie sich die geistliche Elite irgendwo heimlich getroffen hat und sich beratschlagt haben, wie können wir ihn am besten zu Fall bringen. Aber Gott redet offen darüber, was er geplant hat, wie es in der Zukunft aussehen wird. Das erste, du bist mein Sohn. Das zweite, erbitte von mir, also der Vater spricht zum Sohn, und ich gebe dir die Heidenvölker zum Erbe. Das dritte, du sollst die Rebellen mit eisernem Zepter zerschmettern. Gott hat einen Sohn. Der Sohn Gottes ist kein Geschöpf. Der Sohn Gottes wurde gezeugt. Er wurde nicht von Gott geschaffen. Wie das tatsächlich im Himmel, bevor er auf die Erde kam, passiert ist, ist unerklärlich. Kann dir kein Bibellehrer irgendwie erklären, das geht zu weit. Das können wir Menschen nicht begreifen. Aber diese Stelle, heute habe ich dich gezeugt, wird mehrere Male im Neuen Testament gebraucht, um etwas anderes darzulegen. Auf der einen Seite, dass es um die Jesu Auferstehung geht, und auf der anderen Seite geht es um die Jungfrauengeburt. Das lesen wir im Hebräerbrief. Dann hören wir, dass dieser Sohn den Vater um etwas bitten soll. Ich liebe dieses Bild, was zum großen Kontrast steht zu diesen Heidenvölkern. Was machen diese Heidenvölker? Sie akzeptieren keine Autorität über sich. Sie lassen niemanden und nichts etwas gelten. Keiner soll über mich regieren. Ich bin der Herr über mein Leben. Über mich akzeptiere ich niemanden. So gehen sie vor. Gegen den Gott der Götter, gegen den Herrn der Herren, weil sie gar keine Autorität anerkennen. Und was macht der Sohn Gottes, der selber Gott ist? Er unterordnet sich unter seinem Vater. Er ist seinem Vater in allem gehorsam. Er akzeptiert die Autorität seines Vaters voll und ganz an. Und deswegen bittet er beim Vater für die Seinen. Wir können es im Neuen Testament, besonders im Lukas, so toll nachlesen, wie Jesus Christus immer wieder zu seinem Vater bittet und betet. Unglaublich, so toll. Einer, der sich unterordnet und nicht der aufbegehrt und rebelliert. Und dann als letztes, Jesus wird als Kriegsherr auftreten. Wenn du Gott ignorierst, tolerierst oder offen rebellierst, du wirst kein schönes Ende erleben. Irgendwann wird es für dich ein böses Erwachen geben. Ich habe eben die drei Kategorien gesagt: ignoriert, toleriert, offen rebelliert. Für uns macht das einen ganz großen Unterschied. Ja? Es gibt die Agnostiker, es gibt die Atheisten. Die einen lassen alles gelten und tolerieren alles, und die anderen gehen konsequent gegen Gott vor. Jesus sagte in Matthäus 12,30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Also entweder du gehörst zu mir oder du bist gegen mich. Etwas dazwischen gibt es nicht. Alle, die nicht für Jesus Christus sind, sind Rebellen gegen Gott und können ein schlimmes Ende erwarten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Glück durch Einsicht. Wenn wir uns das, den Vers 10 anschauen, so heißt es: So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Gott ruft zur Umkehr. Ich habe es so genossen, wo Jonas 4 hier an die Wand geworfen wurde. Das passt so gut. Ja? Ich weiß, dass du ein Gott bist, der seines Übels gereut, der so barmherzig ist, dass er sich wieder abwenden lässt von seinem Gericht. Und hier sehen wir diese Wende. Wir lesen von 7 bis 9, zerschmettern wie Töpfergeschirr, und dann: Ich will das nicht. Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott will eine Umkehr. Gott will, dass diese Unverständigen Verstand annehmen. Der Narr spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Alle brauchen diese Umkehr. Von Geburt an ist keiner auf der Seite Gottes. Von Geburt an sind wir alle Rebellen Gottes. Der verlorene Sohn kam zur Einsicht bei den Schweinen. Er schlug sich an die Brust und kehrte um, machte kehrt zurück zu seinem Vater. Ich glaube, der Andreas kann ein Lied davon singen. Es gibt Personen, denen liegt man das Evangelium so nah aus. Sagt, hör mal, hast du es immer noch nicht verstanden? Du bist schon bei den Schweinen angekommen. Du bist schon ganz unten angelangt. Wieso kehrst du nicht um? Nimm doch Gottes Gnade an. Nimm doch Verstand an. Wieso hast du es immer noch nicht verstanden? War aber auch bei einem Gespräch, was möchtest du jetzt tun? Wo die Antwort, wo wir ihm das Evangelium nochmal ganz klar ausgelegt haben, Umkehr, Buße, Bekehrung, bitten um Vergebung der Sünden. Jemand anders braucht nur einen schiefen Blick und versteht, oh, ich habe gesündigt. Ich muss Buße tun. Und dann Leuten fehlt manchmal so die Einsicht. Da gibt es nur eine einzige Lösung, diese Menschen darum zu bitten, bitte doch Gott darum, auch wenn du nicht jetzt um Vergebung deiner Sünden bitten möchtest, so bitte doch Gott, dass er dir zeigt, wer du bist, wie du bist, damit du zur Einsicht kommst, welche verkehrten Wege du gehst, dass du ein Rebell Gottes bist, dass dein Ende das Gericht sein wird. Und häufig schon auf dieser Erde, diese Leute landen ja bei den Schweinen. Leute, die in Sucht geraten sind. Ja, man denkt, Mann, komm doch da raus, lass dich doch rausziehen, es gibt doch eine Lösung. Und sie kommen nicht zur Einsicht. Da kann man nur noch beten, dass Gott ihnen doch diese Augen öffnet und dieses Verständnis schenkt, wer sie wirklich sind. Das ist der erste Punkt zur Umkehr. Wenn du nicht verstehst, wer du bist, dass du ein Sünder bist, dass du ein Rebell Gottes bist, dass du ein Feind Gottes bist, kannst du niemals umkehren. Von was denn? Du bist doch ein guter Mensch. Von was willst du denn dann umkehren? Wohin willst du dann kommen, wenn du schon auf den richtigen Weg bist? Wie können wir zur Einsicht kommen? Indem wir uns warnen lassen. Das ist doch das Schöne. Gott schickt Jona hinaus und sagt, geh nach Ninive. Er weigert sich und geht in die entgegengesetzte Richtung. Er schickt den großen Fisch, der lässt ihn verschlucken und er spuckt ihn bei Ninive aus. Geh nach Ninive. Was soll er machen? Warn die Leute. Sag ihnen, es kommt ein Gericht. Wenn ihr so weitermacht, dann wird Gottes Gericht über euch kommen. Er hat es kurz und knapp gemacht und die Leute haben sich warnen lassen. Bitte gebt nicht auf und warnt die Leute weiter. Ich bin so froh, der Andreas prägt das, der Ingo prägt das, so viele, die hier in der Gemeinde sind, prägt das. Ich habe es von Ingo noch gehört, die Jugend ist Feuer und Flamme, Leute für Christus zu gewinnen. Hört nicht auf, die Leute zu warnen. Nicht, dass dann einer einmal vor dem Gericht Gottes steht und sagt, keiner hat mich gewarnt vor diesem Ende, wo ich jetzt stehe. Hört nicht auf. Manchmal denkt man, es ist vergebliche Liebesmühe. Aber macht es weiter, macht es, hört nicht auf. Dass doch wenigstens jeder Mensch, mit dem ihr mal näher zu tun hattet, es einmal gehört hat, hör mal, wenn du so weitermachst, dann kommst du nicht in den Himmel. Auch wenn wir uns da mit Spott angeln. Wir lassen uns von so vielen Dingen verwarnen, vom Wetterbericht, von den Nachrichten, vom Verkehrsfunk, von den Verwandten, von Rechnungen, dass wir falsch geparkt haben. Wir lassen uns von so vielen verwarnen und oft hören wir die Warnung Gottes nicht und schlagen sie in den Wind. Also bitte lass dich warnen und mach eine 180-Grad-Wendung. Drittens, Glück durch Dienst. Diejenigen, die Gott und seinen Sohn zu Fall bringen wollten, die gegen Gott gearbeitet haben, ihren ganzen Fleiß dort reingebracht haben. Ja? Dieser Richard Dawkins, der hat ja unglaublich viel Fleiß und Mühe reingebracht, um dieses Buch der Gotteswahn zu schreiben. Ja, er hält Vorträge, er hat diese Initiative mit diesem Bus, dass man den Atheismus wieder salonfähig machen soll, dort auch finanzielle Mittel hineingesteuert. unglaublich fleißiger Mann. Ja, er arbeitet genau gegen Gott. Und jetzt will er, dass solche Menschen, die vorher gegen Gott gearbeitet haben, für ihn arbeiten. Er möchte einen Paulus, der vorher seine Leute verfolgt hat und denen es nicht gejuckt hat, dass sie dann auch sterben als Konsequenz, dass dieser jetzt selber Menschen, die nicht an Christus glauben, zum Glauben an Christus führt. So ist Gott. Er will eine Wendung, eine komplette Wendung. Aber billiger geht es nicht. Billiger geht es nicht. Wir denken manchmal, Christ werden ist einfach. Ja? Komm auf die Knie, sag Jesus deine Sünden, sag, dass du an Jesus Christus glaubst und sein Erlösungswerk, dass du es angenommen hast, dann bist du Christ, dann kommst du in den Himmel. Manche meinen, so einen Vertrag unterschrieben zu haben und das war's. Und leben ihr persönliches Christentum bei sich zu Hause, in ihrem Kopf. Hier und da kommt mal ein Gedanke nach Gott. Das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Gott hat uns nicht zu Versicherungsvertretern gemacht, sondern Gott hat uns zu Jüngernmacher gemacht. Ich finde das toll, wenn ich hier höre, Tickkurs und sowas, ne, dass man die Leute mitnimmt und zu Dienern macht. Nicht jetzt einfach sagt, okay, du bist bekehrt, Schluss, aus, fertig, ich habe ein Häkchen hinter meiner Liste und toll. Ist das nicht toll? Ist die Welt nicht schön? Nein, dieser Mensch soll weitergebracht werden zum Dienst. Und wisst ihr was? Das ist Glück. Arbeit ist paradiesisch. Gott hat Adam und Eva im Paradies Aufgaben gegeben. Wir fühlen uns nutzlos, wenn wir nichts zu tun haben. Und Gott, der Höchste, stellt uns in seinen Dienst. Was gibt es Schöneres? Welche höhere Ehre könnten wir haben, als dass dieser große Gott uns in seinen Dienst stellt? Und darin finden wir Glück. Also jeder, der in dem Dienst von Gott steht, der kann Erlebnisse erzählen, wo er sagt, oh, bei dieser Predigtvorbereitung ist mir das so aufgegangen, so ein Segen hätte ich sonst nie erleben können. Oder ich durfte predigen und es hat sich tatsächlich jemand bekehrt. Da sprang mein Herz in die Höhe. Unglaublich, toll. Und so eine Freude, so ein Glück können Menschen nicht erleben, die nur eine Versicherung unterschrieben haben. Billiger geht es nicht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gott will jetzt mit dir seinen Plan, seinen Ratschluss ausführen. Er will dich gebrauchen, jeden einzelnen von euch hier, die ihr hier seid. Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, wenn wir Menschen taufen, wir haben vorher auch einen Kurs, den wir durchgehen, dass wir sagen, wir wollen am liebsten keinen von euch taufen lassen, wenn ihr euch nicht Gedanken gemacht habt, einen konkreten Dienst, den ihr regelmäßig ausführt, dass ihr euch dazu verpflichtet. Gott ist da häufig nicht so eingeschränkt, wie wir das denken. Es muss nicht immer der Prediger sein, es muss nicht immer der Kinderstundenleiter sein, es muss nicht immer der Gesang sein. Es gibt so viele, so einen bunten Blumenstrauß an Diensten, wie wir Gott dienen können. Aber tut es. Wenn ihr noch keinen Dienst habt, fragt den Andreas, ich denke, der ist kreativ. Oder er wird euch fragen, wo liegen denn eure Stärken? Und ihr werdet einen Weg finden, den Herrn der Herren dienstbar zu sein und ein Glück, eine Wonne daraus zu ziehen, aus diesem Dienst. Und dann kommt das nächste, frohlockt mit Zittern, es kommt dann von ganz alleine. Aber wir Christen vergessen das manchmal. Es muss uns manchmal irgendwo einer wieder da sein, der uns wachrüttelt. Hör mal, wenn das ein Christ ist, dann will ich aber keiner werden. Ja? Wie grimmig der durch seinen Alltag geht. Was hat der denn, was ich nicht habe? Ich habe auch Sorgen. Ja, ich habe auch Probleme. Sind wir Menschen, die überzeugen, weil wir fröhlich sind, dass wir Freude haben? Dass wir Freude haben an der Natur, Freude haben an unserer Familie, Freude haben an unserer Gesundheit, Freude haben an unserer Errettung, Freude haben an dem Wort Gottes, an unserer Arbeitsstelle. Prägt uns das? Sehen uns die Menschen so? Frohlockt mit Zittern. Also so stark soll unsere Freude sein, dass es fast nicht auszuhalten ist. Kommt, lasst uns den Herrn zujubeln und jauchzen, heißt es im Psalm 95,1. Das Letzte. Glück durch den Sohn. Glück durch den Sohn. Was sollen wir tun? Was sollen wir als Letztes tun? Wir sollen den Sohn küssen. Wir sollen den Sohn küssen. Ich habe darüber nachgedacht, was bedeutet dieser Kuss? Was hat er damals bedeutet? Was bedeutet er in diesem Zusammenhang? Als Erstes bedeutet es Unterwerfung. Ich weiß nicht, hat jemand eine Lutherbibel? Was steht dort? Steht dort, küsst den Sohn? Genau, küsst seine Füße. Ja, das ist die erste Bedeutung. Unterwerft euch unter dem Sohn. Küsst seine Füße. Beugt euch. Es gibt keine Umkehr, ohne dass wir unseren stolzen Nacken beugen. Dass wir auf die Knie gehen, dass wir uns demütigen. Unterwerft euch unter Gott. Nehmt seine Königsherrschaft an. Nehmt ihn als euren König, als Herrn an. Nicht nur als Retter, sondern als Herrn, der über euer Leben bestimmen und regieren darf. Nehmt ihn an als König. Küsst seine Füße. Erlaubt ihn, über euch zu herrschen. Das ist ein Kampf. Jesus sagt, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Täglich. Das ist ein täglicher Kampf. Wir haben einen täglichen Kampf mit dem, was ich will und mit dem, was Gott will. Ja? Die Bibel nennt es unser Fleisch. Dann habe ich Lust, länger zu schlafen, habe ich Lust, Dinge nicht zu tun, mein Gesicht nicht zu verlieren, wenn ich evangelisiere, einen Dienst nicht zu tun, nicht zum Gottesdienst zu gehen, habe keine Lust, aber Gott möchte, dass ich es tue. Unterwerfe ich mich unter Gott? Gehe ich auf die Knie, küsse seine Füße, sag, was ich will, ist mir egal. Ich weiß, du meinst es gut mit mir, deswegen tue ich, was du willst. Und wisst ihr, was das Gute ist? Die Folge ist Segen. Die Folge, ich habe am Anfang erwähnt, die Folge ist, dass das Streben nach Glück Erfüllung findet. Wie der Kaufmann, der die eine Perle gefunden hat, wo er sagt, ich brauche nichts mehr zu suchen, ich habe es gefunden. Die Ungläubigen sind so gehetzte Menschen, die meinen, ah, da muss ich noch ein bisschen Glück finden. Und hier, und das will ich nicht verpassen. Und dorthin muss ich noch. Und wehe, ich verpasse das. Die haben immer Angst, irgendetwas zu verpassen, weil sie getriebene Menschen sind. Und wir als Christen, vielleicht hast du das schon mal vergessen, wir haben das Wahre schon gefunden. Wir haben das Glück gefunden. Wenn wir uns unterwerfen unter Jesus Christus, dann hast du einen inneren Frieden, hast du eine innere Freude, hast du ein inneres Glück, was dich durchträgt, sogar in schwere Not. Jesus lässt dich nicht allein. Er meint es gut mit dir. Wir meinen, das ist eine unglaubliche Last, die er uns auferlegt. Es ist ein Joch. Es ist eine Last, darüber schweigt er nicht, aber sie ist leicht. Wenn wir uns nämlich ihm unterordnen, dann lässt er uns nicht alleine. Dann können wir uns, jetzt sind wir bei dem Wohl dem, ja, dann lässt er uns bei ihm, in ihm bergen. Und in ihm, durch ihn ist es möglich. Und dieser Intellektuelle, von dem ich sprach, der hat diese Erfüllung gefunden, hat Jesus Christus gefunden, ist umgekehrt. Und sagt, mit Jesus Christus, durch Jesus Christus, kann ich nach der Bergpredigt leben. Ist es möglich? Es ist möglich. Und wisst ihr was? Das ist dann keine Kette mehr, die ich sprengen will. Nein, ich will noch näher zu Gott. Ich will noch enger. Ich will noch mehr das, was göttlich ist. Und lasse hinter mir, was vorher war. Ich lasse es weg. Ich brauche es nicht mehr. Es ist meine Lust geworden, keine Kette, keine Bande, sondern meine Lust geworden. Und ich habe gemerkt und verstanden, weil am Anfang die Leute waren ja unsinnig, die haben nach Nichtigem nachgedacht. Ich habe verstanden, dass diese Menschen, die meinen, dass Gott ihnen sie gekettet hat und ihnen eine Bande auferlegt hat, dass es die Sünde ist, die sie gekettet hat und ihnen eine Bande auferlegt hat. Dass es die Sünde ist, die ihr Leben schwer macht. Dass es die Sünde ist, dass ihnen das ganze Glück raubt. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Wie geht die zweite Strophe? Kennt ihr die? Ich lag im Banden der schnöden Sünden. Er macht mich los. Jesus zerreißt jede Sucht. Jesus ist es möglich, alle Sünden zu vergeben und dich frei zu machen von jeder Kette, wenn du dich in ihm bergst, bei ihm birgst. Aber er braucht dafür eine Erniedrigung. Wir müssen uns unter ihm stellen. Wir denken immer, ich weiß selber, was das Beste für mich ist. So einen Zustand, wenn wir Gottes Wort kennen, den gibt es nicht. Entweder wirst du regiert vom Teufel und seinen Dämonen von deiner eigenen Lust oder du wirst regiert von Gott. Und zwischen den gibt es nicht. Du kannst nicht sagen, ich lebe, wie ich will. Wenn die Sünder ehrlich sind, leben sie nicht, wie sie wollen, weil sie Dinge tun, die sie nicht wollen und es dann immer wieder bereuen. Wie ein Kater nach dem Rausch. Ja? Sie tun nicht das, was sie wollen. Sie sind nicht ihr eigener Herr. Sie sind gebunden. Aber der Herr schenkt Befreiung zum Glaubensgehorsam. Er schenkt Befreiung, wenn wir uns ihm unterordnen. Und das ist das, was unserem Zeitgeist und unserem Denken heute genau entgegenspricht. Wo wir so eine große Bürde haben, die wir erstmal überwinden müssen, bis das in die Köpfe reingekommen ist. Das Zweite, Verehrung und Anbetung. Als Saul den König David gesalbt hat, küsste er ihn und sagte, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Sollte dir nicht die Ehre meines Kusses zuteil werden? Das ist das positive Beispiel. Wir sehen an vielen negativen Beispielen, dass Götzen geküsst wurden. Ja? Das ist eine Art von Anbetung und Verehrung. Küssen wir den Sohn, erniedrigen wir uns unter dem Sohn oder geben wir uns etwas anderem hin? Ich werde das nie vergessen. Man hat ja immer ein Ohr dafür, wenn man gläubig ist, wenn Ungläubige irgendetwas in ihren Mund nehmen, was eigentlich nicht da reinpasst. Ich war auf einer Klassenfahrt, war damals schon gläubig und dann war einer, der sprach davon, dass ihm nichts heilig ist, aber sein Computer, das sei ihm heilig. Dass sein Computer sei ihm heilig. Also er hat in diesem Bild gesprochen, er hat seinem Computer einen Kuss gegeben. Er hat sich ihm unterworfen und die Füße des Computers geküsst. Ja? Das klingt lächerlich, aber viele Menschen unterwerfen sich Dingen, die es gar nicht wert sind. Irgendwelchen Götzen und Göttern, irgendwelchen Zielen und Vorstellungen, die niemals zum Glück führen. Lasst uns den Kuss nehmen als Verehrung und Anbetung Gott gegenüber. Dann gibt es noch einen dritten Punkt. Wer Kuss nur als Unterwerfung und Verehrung und Anbetung sieht, der hat wahrscheinlich noch nie geheiratet. Der hatte noch nie einen tollen Ehepartner gehabt. Ja, ein Kuss ist ein Zeichen der Zuneigung und Zugehörigkeit. Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Wir gehören zusammen. Genauso, es gibt ja immer wieder so einen Verwandtentreff. Ich finde das toll, dass diese Tradition noch da ist, wenn man sich dann zu Weihnachten oder was auch immer dann zusammentrifft. Und dann sieht man die Cousins, die Cousinen, die Tanten, die Onkels, die man schon länger nicht gesehen hat, auch manchmal Brüder und Schwestern, die man schon lange nicht gesehen hat. Und man begrüßt sich mit einer Umarmung und einem Kuss. Ja, wir gehören zusammen. Und meine Frau ist das erste Mal, wo es das erste Mal war, nachdem wir frisch verheiratet waren, zu so einem Familienfest von mir, von meinen Verwandten gefahren. Und da hat mein Onkel so einen tollen Satz gesagt. Also er ist der russischen Sprache mächtig und meine Frau kommt aus Weißrussland. Und er sagte, Ty radnaya. Ja, also du bist zugehörig. Ja, wir gehören zusammen. Du gehörst zu uns. Du passt zu uns. Ja. Und das drückt einen Kuss aus. Du gehörst zu mir und ich mag dich. Und deswegen begrüße ich dich mit einem Kuss. Und wisst ihr, alle diese drei Zeichen des Kusses, was ein Kuss haben kann, finden wir im Neuen Testament. Oh, ich habe die Zeit ein bisschen überschritten, aber ich werde ein schnelles Ende machen. In Lukas 7, ab Vers 37. Jesus sagte mal diese Geschichte, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, man wird immer wieder auf diese Frau zurückkommen. Es ist eine Sünderin, die sich runtergekniet hat zu den Füßen Jesu und Jesu Füße geküsst hat. Ihn überhäuft hat mit Küssen. Sie salbte ihn mit einer köstlichen Salbe. Sie unterwarf sich, sie zeigte ihre Verehrung und Anbetung und ihre Zuneigung. Sind wir bereit, uns so niederzuknien vor Jesu Füßen, dass wir uns ihm ganz und gar hingeben? Sag, mein Leben, das vorher war, sie war eine bekannte Sünderin, wo dann die Leute schon mit den Augen gerollt haben, oh, diese Frau, Jesus, weißt du nicht, was das für eine Frau ist? Die gehört hier gar nicht her zu dieser geistlichen Elite. Ne? Nee, die gehört auf die Straße, die gehört aber nicht hierher. Jesus sagt, hast du mir einen Kuss gegeben bei der Begrüßung? Sie hat nicht aufgehört, mich zu küssen. Sie hat sich mir ganz unterordnet, hat sich mir ganz hingegeben, hat gesehen, ihr altes Leben, das war nichts und hat es aufgegeben, um jetzt nicht mehr ihrer Sünde, ihren Lüsten zu dienen, sondern ab jetzt Jesus zu dienen, ihn zu küssen. Und sie fand ihr Glück darin. Das waren Freudentränen, die sie da hatte. Sie war außer sich vor Glück. Und sie fand ihr Glück darin, dass sie sich unterworfen hat unter Jesus Christus. Einer sagte, das Alttestamentliche küsst den Sohn, könnte man mit gutem Gewissen dem Neutestamentlichen glaubt an den Herrn Jesus Christus übersetzen. Was bringt es oder warum, welche guten Gründe hätten diese Nationen, diese Völker, diese Könige, diese Richter umzukehren? Die Abwendung des Zornes Gottes, dass sie nicht mehr umkommen auf ihrem Weg, dass sie echtes Wohlergehen, eine wirkliche Glückseligkeit finden und eine Zuflucht, eine Bergungsstätte finden. Gott ist eine starke Burg. Wenn dich irgendwas quält, wenn du irgendwo sagst, ich komme hier nicht weiter, ich werde von allen Seiten bedrängt und diese Situation ist mir zu schwer, du kannst dich bei ihm, in ihm bergen. Er nimmt dich auf, er hat immer offene Arme für dich, er hat immer ein offenes Ohr für dich. Bei ihm bist du gut aufgehoben, denn er ist die Güte und Barmherzigkeit in Person. Ich möchte zum Abschluss zwei Verse lesen aus Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es ist eindrucksvoll, ich habe es einmal von einem Prediger gehört, dass er ein Zeugnis von seinem Leben gab und er sagte, vor meiner Umkehr zu Gott war ich auch so aufbrausend wie die Leute in Psalm 2. Ich hatte mit Jähzorn Probleme. Und mein Vater und der Vater von meinem Vater hat auch schon mit Jähzorn Probleme. Und ich war ganz schnell auf 180. Aber nachdem ich Gott erkennen durfte, durfte ich Ruhe finden. Ich flippe nicht mehr aus. Ich schaffe es, ruhig zu bleiben. Selbst wenn Menschen mich ärgern, selbst wenn Umstände mich ärgern, bei Jesus kannst du diese Ruhe finden. Und ich wünsche es an jeden von uns, dass wir uns, ob du jetzt ein Christ bist, dass wir uns immer wieder bergen bei ihm, dass wir die Glückseligkeit bei Gott suchen, nicht indem wir seine Autorität abstreifen zu versuchen oder gegen ihn zu rebellieren, weil wir in einer Situation sind, die uns nicht gefällt, sondern dass wir uns bei ihm bergen. Wenn es uns nicht gefällt, die Situation, in der wir sind, dann nehmen wir doch Zuflucht bei ihm, bergen wir uns in ihm. Und dann werden wir wieder merken, dass er da ist. Dann werden wir wieder merken, dass uns gut geht, obwohl es uns schlecht geht. Und das kann nur Gott wirken. Lass uns noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir stehen auf dazu. Jesus Christus, Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Du willst das Beste für uns. Ich danke dir dafür, dass wir uns dir unterordnen dürfen, um wahres Glück zu finden. Ich danke dir dafür, dass du uns frei machst von allen Fesseln der Sünde. Herr, du siehst, dass wir auch als Christen oft versucht sind, gegen dein Wort, gegen deinen Willen zu rebellieren. Ich bitte dich, dass du es uns vergibst, dass du auch uns Einsicht gibst, dir gehorsam zu sein und zu bleiben, dass du uns bewusst machst, dass wir dadurch gesegnet werden, dass es uns dadurch besser gehen wird. Ich danke dir, dass wir selbst in schwierigen Situationen uns bei dir bergen können, dass wir inneren Frieden und innere Freude aus dir, aus deinem Wort schöpfen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, auch andere zu warnen. Ich bitte dich, dass du den Menschen auch in meiner Umgebung Einsicht schenkst zur Umkehr. Wir können es nicht selber herbeirufen, wir können nur warnen. Den Rest kannst du durch deinen Geist schaffen. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Amen.